schwer zu beantworten. Also man könnte das machen und es gibt auch Vorschläge, das zu tun. Es gab auch Vorschläge aus dem Bereich der Sportwissenschaft, so etwas zu unternehmen. Der Hintergrund ist die Überlegung, dass wenn alle dopen, die Chancengleichheit wiederhergestellt sei und damit hätte man wieder gleiche Voraussetzungen, Startbedingungen, die ja für den Sport konstitutiv sind. Allerdings, und das sind dann die, wie ich finde, auch treffenden Einwände, führt es dazu, dass man sich, um an diesem sportlichen Wettkampf teilnehmen zu können, eben halt dopen muss. Das heißt, man kann sich nicht mehr frei entscheiden oder man kann nicht mehr versuchen, dann die offiziellen Kontrollen zu unterlaufen, indem man das tut, sondern man muss sich dann öffentlich bekennen.
Habe ich richtig verstanden, dass Sie ethisch keine großen Bedenken hätten?
Also Doping ist für mich kein ethisches Problem. Das ist jetzt vielleicht schwierig oder missverständlich, weil die Profession, die ich vertrete, mit diesen Fragestellungen zu tun hat. Es ist insofern ethisch relevant, weil es hier Personen gibt, die eingestanden haben, moralisch falsch gehandelt zu haben. Aber die einzelnen Personen sind für mich eigentlich nicht so relevant, sondern ich sehe im Doping eigentlich stärker, ja, wie soll man es nennen, so ein Konstellationsprodukt aus unterschiedlichen Interessen, die sich wechselseitig ergänzen. Dazu gehören die Sportler, die sind aber für mich das schwächste Glied in der Kette. Die stehen im Fokus der Öffentlichkeit und die dienen gleichsam als Projektionsgegenstand, auf den sich momentan das Interesse richtet. Aber dazu gehören auch die Sportfunktionäre, dazu gehören die Sportpolitiker, die Mediziner, dazu gehören natürlich die Sponsoren, die Journalisten und auch die Sportwissenschaftler, also meine eigene Zunft. Und interessanter als jetzt auf die einzelnen Personen zu schauen, finde ich, dass man sozusagen die wechselseitig sich ergänzenden Interessen in dieser Konstellation in den Blick nimmt und darüber versucht, das Phänomen Doping zu erklären.
Sind denn diese Interessen überhaupt aufzudecken? Das geht ja auch sehr stark, sagen wir mal, im verborgenen Kämmerlein.
Das ja, also über Beschaffungskriminalität oder Ähnliches kann ich wenig sagen. Also was ich vielleicht sagen kann, das wäre etwas über meine eigene Profession, also über die Sportwissenschaft beispielsweise. Wenn man davon ausgeht, dass der Sport einer gewissen Steigerungslogik folgt, also wenn Sie so wollen, einer Logik von Konkurrenz und Leistung.
Dass wir immer schneller werden, zum Beispiel beim 100-Meter-Lauf.
Genau, nicht? Das alte Prinzip Sitius, Altius, Fortius.
Könnten Sie das nochmal übersetzen, bitte?
Ja, also höher, schneller, kräftiger. Dann könnte das dazu führen, wenn man jetzt sozusagen auf den Sport, auf die Sportwissenschaft schaut, dass es hier eine ähnliche Logik gibt. Also jetzt von der Art und Weise des Zugangs zu einem Phänomen hin. Auch da geht es darum, Wissen zu produzieren, das nichts so lässt, wie es ursprünglich ist. Also Stillstand bedeutet in diesem Kontext ebenso wie im Sport Untergang. Und Doping ist jetzt Ausdruck oder gleichsam ein technologisches Mittel dafür, um das zu erreichen. Also es geht um Maximierungswissen, um eine dynamische Logik des Superlativs. Ja. Und das Interessante ist, dass in der Wissenschaft eigentlich dieser Formel auch gefolgt wird oder dieser gleichen Logik gefolgt wird. Das steht dann allerdings unter anderen Begriffen. Die hören sich sehr viel positiver an, indem man dann von Erkenntnisgewinn spricht oder Erkenntnisfortschritt oder von dem Drang des einzelnen Forschers, die Wahrheit zu entdecken oder Ähnliches. Aber letztendlich geht es auch darum, dass hier Produktion stattfindet von Wissen im Wettbewerb der Wissenschaften untereinander. Interessanterweise beispielsweise die Sportmedizin läuft hier unter der großen Herausforderung oder sieht das als eine große Herausforderung an, nicht am Kranken zu arbeiten, sondern sich eben halt mit Gesunden zu beschäftigen. Und das in einem Bereich, wo es darum geht, die Leistungsgrenzen von gesunden Menschen zu maximalisieren, also noch sozusagen die Grenzen weiter hinauszuschieben.
Aber wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Herr Bockrath, hat denn Spitzensport überhaupt noch mit Gesundheit zu tun angesichts dieser ganzen Enthüllungen?
Nein, genau das wollte ich eigentlich sagen. Nicht? Das dient also nicht der Gesunderhaltung, sondern die Ärzte laufen ja hier nicht nur Gefahr, sondern sie unternehmen es also ganz praktisch, dass sie hier Gesunde schädigen, indem sie ihr Wissen an den Personen, die ja nicht krank sind, zur Anwendung bringen.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Athleten das schwächste Glied in der Kette sind. Also Kritiker könnten jetzt sagen, nach einer Entschuldigung der Sportler. Und die sind aber doch nicht doof. Ich meine, die wissen doch, was sie tun.
Ja, entschuldigen möchte ich das nicht. Also sie wissen vielleicht, was sie tun. Sie stehen aber auch unter einem gewissen Druck, etwas tun zu müssen. Und dann ist für mich eher der Zusammenhang wichtiger, wie dieser Druck aussieht, wodurch er aufgebaut wird, welche Zwänge da wirken. Statt davon auszugehen, jeder ist frei in seinen Entscheidungen und handelt dementsprechend. Dann ist die Schuldzuweisung sehr einfach. Ich finde, das Ganze wird viel komplizierter, wenn man sich die Konstellation der unterschiedlichen Interessen anschaut.
Was wiegt denn eigentlich schwerer, das Doping oder die Lüge, das Doping zu verbergen?
Ich weiß gar nicht, ob man das so voneinander trennen kann. Das eine ist ja sozusagen dann Betrug in der Situation und das andere ist das Verschweigen, dass man betrogen hat. Also da sehe ich einen unmittelbaren Zusammenhang. Man könnte jetzt natürlich verlangen und einige fordern es ja auch mit dem Hinweis auf eine mögliche Generalamnestie, dass jetzt die Lügen gebrochen werden sollten. Aber das sind Einzeltäter. Im Grunde genommen wissen wir ja schon über diesen Bereich und das ist wie das Einrennen von offenen Türen, dass Doping notwendig ist, um diese Extremleistungen zu erbringen.
Das hat doch bestimmt auch zu tun mit unserem Bild vom guten Sportler, der immer besser werden muss. Das ist doch auch jetzt als Illusion langsam mal entlarvt worden.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob er immer besser werden muss. Die Logik sagt das, nicht? Die schreibt das vor, aber es gibt ja nun auch viele Bereiche des Sports, wo man dieser Logik nicht unbedingt folgt. Also im Spitzensport ist es so, ganz klar. Nicht? Aber denken Sie an die verschiedenen wilden Ligen im Fußball beispielsweise, oder es gibt ja auch andere Formen des Sporttreibens. Wir konzentrieren unser Interesse jetzt natürlich auf den Spitzen- und Hochleistungssport. Da ist das so, keine Frage.
Kann man denn diesen Druck, der von der Öffentlichkeit auf den Spitzensport besteht, irgendwie verringern oder kontrollieren?
Den Druck wegnehmen. Also man könnte sich, glaube ich, seitens der unterschiedlichen Beteiligten an dieser Konstellation überlegen, was man macht. Also beispielsweise, nehmen wir mal die Medien als ein Beispiel. Man könnte sich ja jetzt zum Beispiel überlegen, wie es teilweise ja auch schon gefordert wurde, dass man die Übertragung einstellt der nächsten Tour de France. Dass man beispielsweise darauf verzichtet, also jetzt Fernsehgelder und Steuermittel, die ja sozusagen verbraucht werden durch die öffentlich-rechtlichen Sender, dass man die jetzt nicht noch unterstützend für die Übertragung dieser Veranstaltung einsetzt. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder man könnte sich überlegen, seitens der Politik, ob man nicht Sportverbände in der Form bestraft, dass man ihnen Fördermittel, also Steuermittel entzieht oder ähnliches. Also das wären sozusagen restriktive Maßnahmen.
Die Frage ist, ob das unsere Wahrnehmung verändern würde. Ich spielte an auf sowas wie ein Zurück zur Bescheidenheit, also dass man vielleicht den Druck insofern verringert, als man von vornherein nicht den Fernseher nur noch einschaltet, um den nächsten Weltrekord zu sehen. Denn das
Ja,
ist ja der Druck, der entsteht.
das funktioniert, glaube ich, beim Hochleistungssport nicht. Der lebt in der Tat von dieser Logik. Also ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen könnte, wer vom Doping spricht, der darf eigentlich vom Sport nicht schweigen. Das steckt in dieser Überbietungslogik des Sportes drin, dass man hier sozusagen nach Höchstleistung strebt.
Aber Höchstleistungen sind ja ohne Doping nicht mehr vorstellbar. Das heißt, wir kommen aus dem Teufelskreis nicht raus.
Ja, und deswegen finde ich, dass es auch keine moralisch relevante Diskussion ist, sondern eine, die sich mit den Funktionsmechanismen oder mit der Logik des Hochleistungssports beschäftigen müsste. Das ist eine ganz andere Diskussion, als wenn man jetzt einzelne Personen an den Pranger stellt und sie für etwas verantwortlich macht.
Können Sie denn kurz eine ideale Sportwelt einmal aufzeichnen für uns?
Oh, das ist schwer. Also es gibt ja auch Personen, die haben ihre Freude daran, nicht? Meine, Doping zu nehmen, das hat ja Folgen. Und ich würde das zunächst einmal niemandem verbieten wollen, wenn jemand sagt, ich nehme zum Beispiel in Kauf, dass wenn ich Doping nehme, dass da mein Blut verklumpt, dass mein Herz droht aufhören zu schlagen. Diese Personen müssen ja nachts aufstehen. Das hat ja ganz praktische Auswirkungen. Die stellen sich alle 2 Stunden den Wecker und nehmen entsprechende Tabletten oder nehmen entsprechende Spritzen, damit ihr Blut flüssig bleibt, nicht? Das hat also Auswirkungen bis auf das alltägliche Leben. Oder wir wissen, es gibt Aussagen von Bodybuildern, die sagen, ich möchte einmal im Leben oben auf dem Treppchen stehen und wenn ich dann nach hinten runterfalle in den Sarg, ist mir das eigentlich nicht so wichtig. Also diese Freiheit der Selbstschädigung, die möchte ich jetzt nicht mit dem Zeigefinger vorschreiben wollen. Nur wenn öffentliche Interessen daran geknüpft sind, dass beispielsweise Fernsehgelder gezahlt werden, dass öffentliche Mittel für die Unterstützung derartiger Machenschaften benutzt werden, dann sollte sich eine Gesellschaft schon darüber Gedanken machen, ob sie das noch möchte. Dem Einzelnen möchte ich das nicht vorschreiben.
Welche Rolle spielt es eigentlich, dass wir uns zusehends daran gewöhnen, unseren Körper, gelinde gesagt, zu verändern? Also das geht los mit Tätowierungen, mit Piercings, aber auch mit Schönheitsoperationen und dann eben auch mit Aufbaupräparaten im alltäglichen Fitnessstudio. Trägt das auch dazu bei, dass Doping vielleicht gar nicht so eine Abweichung von der Norm ist?
Also Doping ist insofern eine Abweichung von der Norm, weil der Sport Doping nicht freigegeben hat, sondern verbietet. Und im Alltag können Sie ja alles Mögliche verwenden, ohne dass Sie deswegen belangt werden. Also das ist ein Unterschied. Wenn man sich auf diese Dinge geeinigt hat, und deswegen ist es ja richtig, dass die Dinge auch verfolgt werden, und man überlegt ja auch, ob man sie strafrechtlich relevant jetzt verfolgt. Wenn das sozusagen eine Einigung ist, auf die man sich verständigt hat, dann ist es wichtig, dass man für die Einhaltung dieser Regelung Sorge trägt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man demnächst nur noch Zirkussport, wo es dann Absprachen gibt, wo es dann ja, Möglichkeiten gibt, dann entsprechend fehlt, sich zu verhalten und dann ähnlich wie beim Catchen der Sieger vielleicht schon vorher feststeht und so, dann hat man also nicht mehr eine freie Konkurrenz in Anführungsstrichen gesprochen. Das heißt also, wenn die Bedingungen festgelegt sind und es gibt einzelne Personen, die diese Bedingungen missachten, dann ist aus der Sicht der Sportverbände es nur konsequent, dass man dem nachgeht.
Eine Gewissensfrage zum Schluss, Herr Bockrath, wenn Sie die Wahl hätten, eine Goldmedaille mit Doping oder den vierten Platz ohne?
Ich jetzt persönlich? Hm? Ich laufe nicht Gefahr, jemals in die Nähe einer Goldmedaille zu kommen, in keiner Disziplin. Aber ich würde auf den vierten Platz setzen.